Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten. Guten Abend, meine lieben Zuhörer. Ja, es ist soweit. Lange angekündigt geht es heute los mit der ersten Folge der Reihe Die Akte Corona. Ja, die Akte Corona, warum mache ich das? Natürlich hat die Corona-Zeit uns alle geprägt im Umfeld, in der Familie, in der Gesellschaft und vieles ist nicht aufbearbeitet. Es soll aufbearbeitet werden, aufgearbeitet werden, doch die Politiker scheinen sich da etwas zu sträuben. Ich hätte besser schon 2024 angefangen, weil die Krankheit ging ja 2019 los und nicht erst mit dem ersten Lockdown. Deshalb wird auch die Zeit vor dem ersten Lockdown, der ja gestern vor 5 Jahren losging, einen großen Anteil der ersten 1, 2, vielleicht sogar 3 Folgen innehaben. Auch da liegt eigentlich fast das Spannendste, was es aufzuarbeiten gibt und gerade in der ersten Phase der Pandemie. Ihr lest und hört jetzt momentan relativ viel in den Medien, vor allem in den Online-Medien über Corona. Vieles sind aufgewärmte alte Dinge, die im Prinzip nur ein bisschen schick zusammengepackt sind und auch alte Interviews und ähnliche Geschichten. Wenig oder sagen wir mal so, bislang wenig Interessantes und von der Politik scheint es wenig bis kein Interesse zu geben, da Dinge aufzuarbeiten. Die Virologen wie der Herr Stör, ich habe es unten verlinkt, sehen das natürlich etwas anders. Hier muss davon ausgegangen werden, dass wann, ob in unserem Lebensalter noch, ist nicht klar, aber mutmaßlich die nächste Pandemie auch wieder eine sogenannte Zoonose ist, die von Tier auf Mensch übergeht oder die ursprünglich im Tierreich war. Und da scheint die Vogelgrippe, zurzeit H5N1, auch in den USA, ja jetzt in aller Munde, ein großes Thema zu werden. Und hier muss es einfach in der Politik wichtig sein, für zukünftige Pandemien einen Pandemieplan aufzustellen. Versäumnisse hat es nachweisbar, beweisbar gegeben. Am Ende dieser Folge werde ich aus einem geheimen Papier berichten. Seid gespannt, seid geduldig, wo Inhalte drin stehen. Verlinkt habe ich das auch in den Shownotes, was einfach unglaublich ist. Man kann rückblickend nicht verstehen, warum die Maßnahmen, jetzt nicht nur in Deutschland, auch in Italien, in anderen Ländern, vor allem in Europa, aber in den USA fast noch schlimmer, warum die Maßnahmen gegen Corona so lange gedauert haben, nachdem spätestens zum Jahreswechsel 2019-2020 klar war, was sich da in China zusammenbraut. Und zu glauben, dass eine solche Erkrankung eine lokale Sache in China bleiben wird, waren zumindest sehr mutig und blauäugig. Ja, ich gehe jetzt mal ganz kurz über die Shownotes. Ich habe also jetzt die Shownotes hier einige Sachen verlinkt und in diesen Verlinkungen werden einige Dinge vertieft werden. Ich kann auch nicht alles ansprechen, es ist so viel. Das ist nur ein Anteil der Daten, die ich bis jetzt mir angeschaut habe. Ich werde die Shownotes von Folge zu Folge erneuern. Ich werde immer wieder angeben, was neu ist, damit ihr auch die neuen Sachen nur angucken müsst oder wollt oder könnt. Und dann habt ihr immer wieder einen neuen Stand der aktuellen oder auch damaligen Wissenschaftserkenntnisse. Und es wird ja auch jetzt gerade in der möglichen medialen Aufbearbeitung auch immer wieder was Neues dazukommen. Also wir hatten eine Corona-Pandemie, da ist die WHO-Definition immer noch die aktuellste, wobei die nicht so ganz scharf ist. Ich finde die folgende Definition ganz gut. Unter einer Pandemie versteht man die länderübergreifende, das ist ja schon nur Deutschland, Holland zum Beispiel, Niederlande, globale Verbreitung, das ist wichtig, die globale Verbreitung. Wann ist was global, ist auch nicht ganz klar geklärt. Zwei Kontinente oder brauchen wir schon drei Kontinente? Einer Infektionskrankheit. Die Pandemie steht damit im Gegensatz zur örtlich beschränkten Epidemie. Also eine Epidemie kann auch zum Beispiel sein in Aachen und in Holland und in also Niederlande und in Belgien. Das wären auch schon wieder drei Nationen, aber das wäre eine Epidemie, weil es eben regional begrenzt ist. Aber wie immer bei Definitionen, es gibt auch Ausnahmen oder auch Unschärfen der Definition. Ich verweise auf die Drucksache der Bundesregierung. Da komme ich am Ende der Folge drauf. Das ist echt der Hammer, wenn man sich die mal durchliest. Diese Pandemie, die wir nun jetzt hier anscheinend hatten, ist einzuordnen in die Eintrittswahrscheinlichkeit C, Klasse C, bedingt wahrscheinlich ein Ereignis, das statistisch in der Regel einmal in einem Zeitraum von 100 bis 1000 Jahren eintritt. Jetzt ist es so, dass die letzte globale, weltweite Pandemie von kleineren, auch als Pandemie bezeichneten Ereignissen, die spanische Grippe am Ende des Ersten Weltkriegs gewesen ist, also die 100 Jahre zumindest überschritten sind. 1000 Jahre natürlich nicht. Wenn wir jetzt positiv denken, brauchen wir uns auch jetzt nicht darum bemühen, neue Maßnahmen zu ergreifen oder Papiere anzufertigen, weil die nächste derartige Pandemie ja wahrscheinlich erst in frühestens 100, wenn nicht 1000 Jahren auftritt. Aber durch die Globalisierung, durch die Mobilität des Menschen auf dem Erdball scheinen die Abstände eher kürzer als länger zu werden. Muster für die Corona-Pandemie waren tatsächlich auch bei den Maßnahmen, zu denen ich heute noch gar nicht kommen werde, die spanische Grippe. Da habe ich ein paar Sachen verlinkt. Wer jetzt nicht abwarten kann, bis ich die aufgearbeitet habe, mag da gerne reinlesen. Dann geht es natürlich darum, was Viren sind. Überblick über die Impfungen kann ich euch nicht ersparen, kommt auch noch in dieser Folge dran, aber auch nett aufbearbeitet durch meine KI-Assistenten. Ganz wichtig, und das wird ein eigener Bereich werden, wahrscheinlich in der nächsten Folge, die mRNA-Impfungen. Impfungen gibt es schon lange, aber die mRNA-Impfungen sind eine ganz neue Methode und in der Corona-Phase erstmalig angewendet. Aber die mRNA-Impfungen scheinen in Zukunft der Gamechanger der Impfungen zu sein, ohne genau zu wissen, ob diese Impfungen nicht doch etwas im Menschen verändern. Auch dazu werde ich in der nächsten Folge noch etwas genauer referieren. Also freut euch jetzt schon auf die nächste Folge. Das Coronavirus ist ein gängiges Virus im Bereich der Tierwelt und auch der Menschenwelt. Und schon durchaus länger bekannt, wobei spätestens seit Covid-SARS-1 2002-2003 mit einer eher Epidemie, es war noch keine Pandemie, die Gefährlichkeit von möglichen Covid-, also Coronavirus-SARS erzeugenden, das ist die Atemerkrankung, Mutationen zu schweren Erkrankungsfällen führen können. Ein Coronavirus war auch das MERS, also eine regional beschränkte Entzündungskrankheit mit ganz hoher Letalität, aber zum Glück nur kurz umschriebener Auswirkung, vor allem auch in Südkorea. Und dort haben die Maßnahmen nach MERS oder die Erkenntnisse nach MERS zu einer besseren Behandlung der Bevölkerung, auch Eigenbehandlung bei Covid-19 geführt. Auch hierzu habe ich was verlinkt. Dann kommt es natürlich zu den Hauptdarstellern. Die Hauptdarsteller, die ich jetzt kurz aufzähle, und die habe ich auch schon verlinkt, da werde ich auch immer wieder neue Dinge zu verlinken, sind natürlich Bundeskanzlerin Angela Merkel und später Olaf Scholz, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und später Karl Lauterbach, die Virologenexperten, die habt ihr alle gehört, Professor Drosten, Hendrik Streeck, der ja auch als erstes die Quarantäne in Gangelt, also bei Heinsberg, eingerichtet hat und auch eine ganz beachtete Studie hinterher veröffentlicht hat. Professor Martin Stürmer, der Professor Stör, dann natürlich auch der Professor Kekulé, Professor Jonas Schmidt-Kanasit und natürlich der RKI-Chef Lothar Wieler, kein Virologe, sondern Veterinärmediziner und Mikrobiologe. Und natürlich auch, ganz spannend, der Pathologe Püschel der Uni Hamburg. Dieser hat nämlich die Überschrift kreiert, Todesfälle wegen Corona oder mit Corona. Und das ist sicherlich in der Aufarbeitung der Corona-Zeit auch im Sinne einer Übersterblichkeit sicherlich wichtig. Auch die Übersterblichkeit durch Maßnahmen gegen Corona, wie zum Beispiel Isolation von älteren Menschen, könnte auch nochmal ein Thema werden. Das Thema Übersterblichkeit ist ein ganz großes. Das wird in den nächsten Folgen immer wieder auch noch wieder behandelt werden. Dann gibt es natürlich Impfforscher und Impfunternehmen. AstraZeneca, BioNTech, Moderna. Dann den Sputnik 5-Impfstoff, ein anderer Impfstoff als der mRNA-Impfstoff. Auch AstraZeneca ist leicht anders als BioNTech und Moderna. Und der China-Impfstoff, der letztendlich so spät gekommen ist, dass China lange und länger als andere Länder mit Corona zu kämpfen hatte. Dann gibt es die Medien, die ganz wichtig sind. Es gibt die sogenannten Mainstream-Medien, die angeblich ja gelenkt worden sind durch die Politik, was vielleicht teilweise auch gestimmt hat. Aber auch die Maßnahmen der Medien und überhaupt Maßnahmen, da komme ich ab Folge 2 zu oder vielleicht auch ab Folge 3. Dann gab es Außenseitermedien wie bestimmte Blogs und ähnliche Geschichten. Dann gab es natürlich auch noch die Social Media mit verschiedenen Ideen und Blasen und natürlich auch noch Außenseitermeinungen wie den Herrn Susharit Bhakti und andere, die gar nicht unbedingt jeweils die Pandemie bezweifelt haben, sondern mehr die Maßnahmen und die Auswirkungen der Pandemie. Der Herr Bhakti war auch ein Verfechter der Herdenimmunität. Auch das wird noch ein Thema werden in zukünftigen Folgen. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und Blasen in der Bevölkerung. Es gibt Corona-Befürworter und Corona-Leugner. Es gibt Querdenker. Es gibt Impfbefürworter und Impfgegner. Es gibt Anhänger der These einer Chip-Implantation von Bill Gates und Co. und weitere teilweise abstruse Außenseiterideen. Und da gibt es natürlich die verschiedensten, eigentlich zwei wesentliche Theorien und Hypothesen, wo kommt dieses spezielle Virus denn nun wirklich her. Dann gibt es das Thema Hotspots, Multi- und Superspreader-Events und ähnliches. Wir kennen die Region Bergamo, wir kennen den ersten Fall in der Firma Webasto in München, wir kennen den großen Kappenball in Gangelt bei Heinsberg, also Karneval als Multispreader-Event und da den Professor Streeck. Dann überhaupt den nicht abgesagten Karneval 2020. Dann gab es eine umschriebene Studienlokalität, Location, das Kreuzfahrtschiff, die Diamond Princess. Auch hier gibt es interessante Ergebnisse. Und natürlich Südkorea als Modell religiöser Superspreader-Events, aber auch guter Maßnahmen gegen Corona. Dann werden meine Themen sein, die ersten Maßnahmen außerhalb der WHO-Pandemie, also bevor die WHO diese Pandemie erkannt hat und auch benannt hat und vor den ersten Maßnahmen in Deutschland, dann wird es zum Thema werden, die ersten Maßnahmen innerhalb der Pandemie, aber immer noch bevor Deutschland irgendwas gemacht hat. Deutschland war durchaus langsam. Und dann die ersten Maßnahmen innerhalb der WHO-Pandemie und nach Beginn der ersten Maßnahmen in Deutschland. Letztlich ja gestern vor 5 Jahren mit Beginn des ersten Lockdowns am 22.03.2020, der bis zum 4.05.2020 dauerte mit den ersten Lockerungen von Maßnahmen. Ja, das ist natürlich alles relativ viel und ich versuche es möglichst wenig trocken aufzubearbeiten. Es wird manchmal natürlich durchaus auch Informationen geben müssen, die zum Verständnis beitragen. Vertiefendes Verständnis werdet ihr dann in dem wachsenden Shownotes finden. Die werden also von Folge zu Folge größer, umfangreicher und auch interessanter und auch spannender werden. Und das Thema ist einfach hochinteressant und spannend. Ich finde vor allem die Zeit vor der Erkenntnis, dass es eine Pandemie ist oder wird und auch vor dem ersten Lockdown fast die spannendste Phase. Und deshalb werde ich euch jetzt gleich auf eine Reise mitnehmen. Ich nehme euch auf eine Reise mit in den fernen Osten. In den fernen Osten, dort wo, das ist zumindest nicht widersprochen, die Corona-Pandemie, die ganze Welt in Aufruhr gebracht hat, ihren Ursprung nahm. Ich nehme euch mit nach Wuhan.
Ja, ich melde mich hier vom Flughafen Frankfurt und gehe auf eine Reise in die Ursprünge der Corona-Pandemie. Ich fliege über Chengdu in Westchina nach Wuhan. Wuhan, der unwidersprochene Ursprung der Corona-Pandemie 2020 bis 2023. Wuhan liegt in der Provinz Hubei, hat gut 8 Millionen Einwohner im Zentralbereich und ca. 12,5 Millionen Einwohner in der Regierungsregion. Es sind mehrere ältere Großstädte, die zusammengeschlossen worden sind in eine große Metropolregion. Wuhan wird genannt als das Chicago des Ostens wegen vieler Seen, zweier Flüsse, die dort zusammenfließen und einer Lage mit vielen Seen und Wasser und einer Wirtschaftskraft, die auch der Kraft von Chicago in den USA nahe kommt. Wuhan ist ein Zentrum der modernen Technologien und auch eines Labors, zu dem dann später noch einiges zu sagen ist. Der Flug dauert ca. 16 Stunden mit 4 Stunden Aufenthalt in Chicago, und ist ganz angenehm. Man kommt zum internationalen Flughafen in Wuhan. Wir werden dann das Hotel besuchen und dann die erste Station unserer Reise vom Hotel aus dann starten. Hallo, eine Zeitreise. Es ist Herbst 2019. Wir befinden uns in Wuhan auf dem sogenannten Seafood Market. Der Seafood Market, den müsst ihr euch anders vorstellen als den Fischmarkt in Hamburg. Das ist ein Markt, auf dem auch Seafood verkauft wird. Es ist aber ein Markt, auf dem alles verkauft wird. Alles China-typisch. Also es gibt dort Fleisch aufbearbeitet, es gibt dort Ziegenköpfe, es gibt Schlangen, es gibt Schuppen, also Schuppen von Schuppentieren, es gibt Marderhunde, Hunde und Katzen, zu der Zeit mutmaßlich eher selten, Katzen sowieso in China nicht. Und es gibt möglicherweise auch Fledermäuse, wobei die in der Region Wuhan wohl eher heimlich oder gar nicht gegessen worden sind, sondern eher in anderen Regionen. Auch noch ein Indiz, warum die Fledermaus möglicherweise eben kein Ursprungsherd gewesen sein kann. Wir gehen hier ein bisschen über den Markt, ihr hört die Hintergrundgeräusche und schauen uns ein bisschen um. Ja, man bekommt auf diesen Märkten Lebendtiere, also Tiere, die man lebend mit nach Hause nimmt oder die vor Augen der Kunden geschlachtet werden und dann eben auch ausgenommen werden oder auch gerupft werden, wenn es sich um Tiere handelt. Die Zustände der Tiere sind sehr eingeschränkt, die sind teilweise auch schon verletzt. Im Sterben, denen geht es tatsächlich oftmals nicht gut. Auf alle Fälle sind sie sehr beengt und Krankheitskeime können sich einfach ausbreiten. Ohnehin ist die Ausbreitung eines Virus, unabhängig von der letztendlich herausgefundenen Ursache, immer dort besonders stark, vor allem wenn es sich um über Luftwege, über Atemwege, über Aerosole, über Tröpfcheninfektionen verbreitete Krankheiten geht. Dort, wo viele Menschen sind, sind eben ist die Verbreitungshäufigkeit auch höher. Dort, wo ein enger Kontakt zwischen Tier und Mensch besteht, was auch im Tiermarkt ja sehr gut anzunehmen ist, kommt es dann auch tatsächlich zu einem eher möglichen Übergang einer Tiererkrankung auf den Menschen, eine sogenannte Zoonose. Wenn wir also davon ausgehen, dass der Ursprung auf diesem Tiermarkt war, also eine echte Zoonose, ein erstmaliges Übertreten einer Krankheit, die beim Tier vielleicht gar keine Symptome erzeugt, sondern dann aber erst beim Menschen, also vom Tier auf den Menschen übertragen worden ist, dann sollte dort auch in dem Umfeld dieses Tiermarktes, unter den Kunden des Tiermarktes und den regulären Verkäufern auf dem Tiermarkt der Ausgang der Corona-Pandemie ihren Ursprung genommen haben. Da gibt es Anzeichen dafür, aber auch Anzeichen dagegen. Wie kann man sich das vorstellen? Es wurden im Umfeld, der Tiermarkt ist übrigens heute 2025 schon seit langem geschlossen. Man kann auch keinerlei Proben aus der Anfangszeit des Tiermarktes, der relativ schnell geschlossen wurde, mehr finden oder die sind in China geheim und unter Verschluss gehalten. Es ist so, dass auf dem Tiermarkt verschiedene Proben entnommen worden sind. Es scheint so zu sein, dass dort, wo man eine vermehrte Viruslast hätte finden müssen, wenn denn der Übertragungsweg von infizierten Tieren stattgefunden hat, der Bereich hätte sein müssen, wo die Tierkadaver und auch die Tierreste gelagert worden sind, hingeschmissen worden sind, die hinterher abtransportiert wurden. Man hat aber tatsächlich Keime auf dem Tiermarkt gefunden, in einem sehr, sehr großflächig frequentierten Markt, also eigentlich der Markt in der Region Wuhan, auch in der Nähe, relativ Nähe zu dem Labor, wo eben ganz viele Menschen jeden Tag ihre Einkäufe machen. Nicht nur Tiere, sondern eben auch Gemüse und andere Produkte. Es gibt dort Straßenküchen, Garküchen. Es ist ein Gewusel. Man kann es sich nicht vorstellen. Ihr müsst euch einfach einen Schmelztiegel einer modernen chinesischen Gesellschaft mit alten Strukturen, Bauern, die vom Land kommen, die abends wieder aufs Land fahren und ähnliche Dinge, die dort auf so einem Markt eines aufstrebenden Industrielandes, aber eben vom Marktsinne noch sehr, sehr alte Strukturen stattfinden. Ihr könnt dort Fledermäuse offenbar nicht kaufen. Außer geheim, das weiß kein Mensch. Fledermäuse waren am Anfang der Hauptursprungsort dieser Pandemie. Wie kann das sein? Fledermäuse werden in China offenbar weiter im Norden nur noch gegessen. Dort leben die Fledermäuse auch. In Wuhan selber leben keine Fledermäuse. Wie kann also denn eine Fledermaus auf diesem Markt andere Tiere angesteckt haben oder eventuell dort einen Menschen direkt angesteckt haben, wie immer das auch gehen mag? Es könnte sein, dass das Labor an Fledermäusen Tests durchgeführt hat und diese Fledermaus dann dort ausgebrochen ist und von dem Labor infiziert auf den Markt gekommen ist. Aber eine normale, natürliche Ausbreitung von Fledermäusen ist erstmal weniger wahrscheinlich. Der Marderhund steht auch im Zentrum des Verdachts. Der Marderhund ist eine Marderart, also kein Hund, der in China zu der Zeit, in 2019, konntet ihr den noch kaufen, unter der Hand offiziell weniger. Und dieser Marderhund ist auch, wie auch normale Hunde und Katzen, Träger des Coronavirus, meistens auch ohne Symptome. Dies wäre ein durchaus denkbarer Übertragungsort, aber auch dann hätten wir eine Häufung der Coronavirus-Last in dem Abwasser der Kadaverstation, der Kadaverecke finden müssen. Man hat aber in allen Bullis oder letztendlich keine echte Häufung, schon gar nicht im Kadaverbereich gefunden. Spricht auch etwas gegen die Theorie des Tiermarktes direkt. Es ist so, dass am Anfang die Behörden in China dachten, dass dieser Keim, auch wenn es doch einige Personen waren, die erkrankt waren, nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden. Erst, und auch da wurde offenbar verschleiert, als ein Arzt sich ganz offenbar, ganz sicher im Krankenhaus angesteckt hat, der nie auf dem Tiermarkt war, zumindest nicht kurz davor, und das auch geäußert hat. Der ist dann hinterher gestorben. Der durfte auch online nicht mehr posten, dass er ganz offensichtlich von Mensch zu Mensch angesteckt worden ist. Erst da hat man in China gemerkt, das war im Januar 2020, dass der Tiermarkt, auch wenn er die Ursache gewesen sein mag, längst nicht mehr das Problem ist, da sich der Keim nicht mehr nur von Tier auf Mensch, sondern eben von Mensch auf Mensch zu übertragen scheint. Auch da fragt man sich, wieso hat das so lange gedauert? Dass es ein Coronavirus ist, ein neues Coronavirus, aber ganz ähnlich dem SARS-1-Virus, das muss schnell bekannt gewesen sein. Und da das SARS-1-Virus auch von Mensch zu Mensch in einer Tröpfcheninfektion weitergegeben wird, ist es kaum nachzuvollziehen, warum China, aber da haben die eben auch Fehler gemacht, wie wir später in Deutschland auch, warum China erst im Januar, aber immerhin schon im Januar, weitgehende Quarantänemaßnahmen in Wuhan mit der ganzen Provinz Hubei durchgeführt hat. Offenbar aber durch die Globalisierung schon zu spät. Das Keim, der Virus, der möglicherweise von einem Tier auf den Menschen übergegangen ist und dann so verändert ist, also sich so verändert hat, mutiert ist, dass er später auch von Mensch zu Mensch übertragen werden konnte oder auch aus anderen Gründen, zu denen ich später noch komme, ist schon längst bei den ersten schweren Maßnahmen in der Welt unterwegs gewesen. Warum dann, nachdem die Fallzahlen explodierten, die Todesfälle stiegen, die anderen Länder in der Welt nicht mit schnelleren Maßnahmen reagiert haben. In Deutschland erst Ende März 2020 der erste Lockdown und Maßnahmen stattgefunden haben. Warum es nicht schon Masken vorher gab im Rahmen eines Pandemieplans, das werden Fragen sein, die jetzt heute mit dem Tiermarkt weniger zu tun haben. Es ist so, dass die Corona-SARS-2-Viren offenbar auch einen Ursprung im Tierreich haben. Aber dieser Tiermarkt ist eine möglicherweise einfache, aufgesetzte Geschichte der chinesischen Regierung, damit diese dadurch eine andere Ursache, zu der ich später komme, verschleiern kann. Die chinesische Regierung möchte offenbar den wahren Hintergrund der Corona-Pandemie verschleiern, um möglicherweise auch internationale Klagewellen und auch Schadensersatzforderungen zu entgehen.
Hallo, ich melde mich jetzt hier aus der Podcast-Redaktion in Deutschland und ein Gruß nach Wuhan. Ja, jetzt waren wir gerade auf dem Tiermarkt in Wuhan und dort mag ein möglicher Ursprungsort der Pandemie gewesen sein. Ich möchte das heute alles noch nicht bewerten, sondern erstmal sammeln. Was in Wuhan möglicherweise passiert sein könnte. Und später, in späteren Folgen, dann genauer darauf eingehen. Ich schalte jetzt zurück nach Wuhan. Hallo, meine lieben Zuhörer. Wir befinden uns hier am Eingang des virologischen Labors in Wuhan. Warum sind wir heute hier? Hier hat das Coronavirus möglicherweise seinen Ausgang genommen. Es gibt in der Welt circa 80 V4 Sicherheitsstufe 4 Labore. Wir sind im Jahr 2019. Zu dieser Zeit wurden Coronaviren in der Sicherheitsstufe 3 oder teilweise auch nur in 2 untersucht. Coronaviren sind seit 2002 und 3, seit der ersten SARS-1-Epidemie oder auch umschriebene Pandemie und seit der MERS-Epidemie im Jahre 2015 inhaltintensiver Forschungen. In diesen Versuchslaboren, die oftmals staatlich sind, sind Forschungsunternehmungen bezüglich vielfältiger Fragestellungen, möglicherweise auch militärischer Fragestellungen, Inhalt der Arbeiten der Wissenschaftler. Ich nehme euch nun mit in ein solches V3-Labor, das nach internationalen Kriterien überall in der Welt normalerweise gleich eingerichtet ist. Besucherinformation aus einem solchen Sicherheitsstufen 3 Labor. Sie befinden sich im Eingangsbereich des S3 Labors. Zutritt haben nur wenige, speziell für das S3 ausgebildete fachkundige Personen, Wissenschaftler und ihr Personal. Über die elektronische Zutrittskontrolle wird jeder persönlich erfasst, der das Gebäude betritt. In diesem Vorflur sind die Zugänge zu technischen Räumen und einem Aufenthaltsraum mit der Login-Station. In diesem Flur befindet sich der Dekontaminationsplatz, an dem im Notfall verunglückte Personen aus dem S3-Labor vor dem Krankentransport dekontaminiert werden können. Denn die Schutzmaßnahmen sowie die Aufrechterhaltung des Containments gelten auch im Notfall. Und natürlich führt der Eingangsbereich in den S3-Bereich. Nun kommen wir in die Schleuse. Der S3-Bereich kann ausschließlich über die Personalschleuse betreten werden. Die Tür zum Laborbereich öffnet sich erst, wenn die Tür zum externen Flur geschlossen ist und der Luftdruck in der Schleuse auf einen Unterdruck von 30 Pascal, minus 30 Pascal, abgesenkt wurde. Die Schleuse ist in der Mitte durch eine Umschwenkbank in der sauberen und den potenziell belasteten Bereich unterteilt. Hier legen die Wissenschaftler ihre Schutzkleidung und ihr Atemschutzgerät an und nach der Arbeit wieder ab. Neben der Tür zum Außenflur hängt eine rote Barriere. Diese wird im Brandfall vor der Tür eingeklinkt und macht den S3-Bereich zu einer Löschwasserwanne, die kein Wasser in die Umwelt entlässt. Im Flur befinden sich Desinfektionsstationen, Löschwasserbarrieren und Notrufhandys. Mit Vollschutz ausgestattet betreten die Mitarbeiter den Flur des S3-Bereichs. Der Luftdruck in diesem Flur ist niedriger als in der Schleuse, um zu verhindern, dass Luft aus der Anlage in die Schleuse strömt. Links neben der Tür stehen Notrufhandys bereit, die jeder, der sich im S3-Bereich bewegt, am Körper tragen muss. Über diese Geräte können die Menschen im Alarmfall geortet werden. Sie sind gleichzeitig sogenannte Tod-Mann-Melder, die automatisch ein Notsignal aussenden, wenn sie mit ihrem Träger in die Horizontale gehen. Unter den Notrufhandys befindet sich ein C-Rohranschluss, ein Löschstutzen für die Feuerwehr, damit im Brandfall kein Schlauch von außen durch geöffnete Türen gelegt werden muss und das Containment erhalten bleibt. Zudem ist das Anlegen und die Anlage mit einer automatischen Löschanlage ausgestattet, die innerhalb von 10 Minuten mit Hochdruck 3600 Liter Wasser vernebelt und damit jedes Feuer im Keim erstickt. Darüber hinaus verfügt die Anlage über eine sehr geringe Brandlast. Sie hat kaum brennbare Einrichtungsgegenstände. Neben der Tür befindet sich eine mobile Desinfektionsstation zur Desinfektion der Schuhe, Handschuhe und der Atemschutzgeräte vor dem Betreten der Schleuse beim Verlassen der Anlage. Sämtliche Labortüren sind mit Sichtfenstern ausgestattet und vor der Tür am Ende des Flures befindet sich ebenfalls eine hier eingebaute Löschwasserbarriere. Das grüne Becken und der Duschkopf sind eine Augen- und eine Notdusche. In den Laboren befinden sich Sicherheitswerkbänke und Hochleistungsfilter. In den Laboren ist der Luftdruck gegenüber dem Flurbereich um weitere 30 Pascal abgesenkt. Über jeder Tür zeigt sich eine digitale Anzeige den aktuellen Unterdruck. Alle Geräte, die unsere Wissenschaftler für ihre Arbeit benötigen, befinden sich innerhalb des Labors, um Wege mit den Organismen möglichst kurz und damit das Unfallrisiko gering zu halten. Die Wissenschaftler, hier in den Laboren mit Vollschutz zu sehen, arbeiten im S3-Labor mit den Mikroorganismen ausschließlich unter Sicherheitswerkbänken, aus dem permanent die Luft über Hochleistungsfilter, sogenannte H14-Filter, abgesaugt wird. Zudem wird die gesamte Luft der S3-Anlage über insgesamt 10 unabhängig voneinander arbeitende H14-Filter gereinigt. Alle Arbeitsschritte werden digital dokumentiert. Kein Zettel verlässt das S3-Labor. Und es gibt kein Wasser im Labor, das neben der Luft das größte Verschleppungsrisiko für Mikroorganismen von Wasser aus wäre. Die einzigen Wasseranschlüsse befinden sich im Flur. Löschwasser für die Feuerwehr und die gesetzlich vorgeschriebenen Notduschen. Der Autoklavenraum. Hier werden Müll und Schutzkleidung sterilisiert. Der Autoklavenraum spielt eine zentrale Rolle bei den Arbeitsabläufen im S3-Labor. Im Autoklaven werden alle Materialien, die sich aus dem Labor herausgebracht werden müssen, wie Müll oder zur reinigende Schutzkleidung, bei 2 bar Druck und 121 Grad mit Wasserdampf erhitzt und dadurch sterilisiert. Das Prinzip der S3-Anlage ist, alles verlässt die Anlage durch den Autoklaven, bis auf die Menschen. Der Autoklav wird auf der hier sichtbaren Laborseite als letzte Aufgabe des Arbeitstages mit Vollschutz bestückt. Die zu autoklavierenden Gegenstände werden in den weißen Spezialtonnen mit roten Deckel gesammelt und in diesen Tonnen autoklaviert. Im Anschluss verlässt der jeweilige Mitarbeiter das Labor über die Schleuse. Die andere, saubere Seite des Autoklaven ist über den Eingangsbereich des Laborgebäudes zu erreichen. Die nach dem Autoklavieren sterilen Tonnen können dort entnommen und deren Inhalt sicher entsorgt werden. Im zentralen Probenlager, dem Organismenlager des S3-Labors, werden die S3-Erreger bei minus 80 Grad sicher durch Kodierung verschlüsselt und unter Verschluss gelagert. Datenbankgesteuerte Lagerlisten und Probenlogs erlauben jederzeit auch nach Jahren noch Wiedergabe des Inhalts und des Schicksals jeder einzelnen Probe. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie kann denn da ein Keim möglicherweise austreten? Ja, es ist vielleicht doch einfacher, als man denkt. Nehmen wir jetzt mal an, die Coronaviren in diesem Labor. Angeblich sind in diesem Labor keine Forschungen an Corona-SARS-1 unternommen worden. Laut der Aussage der Botschaft aus China habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Aber das wollen wir mal erstmal nicht glauben. Es ist folgendermaßen, dass in der Stufe Sicherheitsstufe 3 die Menschen sich nicht komplett ihrer Alltagskleidung entledigen, sondern sie ziehen über die Alltagskleidung, die dann leicht ist, vielleicht ist dann die Oberbekleidung weg, ziehen die Schutzkleidung an. Und mit der Schutzkleidung gehen die in das Labor und gehen hinterher in der Umkleide wieder in den Bereich und ziehen die Schutzkleidung aus. Natürlich unter sterilen, sicheren Zuständen, aber haben dann zumindest eine weitere Kleidung an, die sie mit nach draußen tragen. Das heißt, jegliche Kontamination, die nicht nur außerhalb, also auf dem Schutzanzug ist, der dann auch noch richtig ausgezogen werden muss, sondern innerhalb des Schutzanzugs ist, wird unweigerlich mit dem Wissenschaftler und der Kleidung mit nach außen getragen. Was natürlich bei Keimen, die über Schmierinfektionen fortgetragen werden, natürlich wichtiger ist. Es ist nämlich so, dass in der S4-Stufe, es sind nur 12 Erreger, wie zum Beispiel Ebola und Lassa-Virus und andere, die im S4-Labor untersucht werden müssen, da wird nämlich sich komplett zweimal nackig ausgezogen und es wird zweimal geduscht. Es wird eigentlich sogar dreimal geduscht. Es wird geduscht, bevor man mit dem Vollanschutz zurückgeht in die Umkleide. Dann wird sich ausgezogen, es wird nackt sich ausgezogen, es wird geduscht. Und alle Kleidung, die man mitgebracht hat, wurde vorher ausgezogen und man geht in die alte Kleidung rein, nachdem man dekontaminiert ist. Man kann also in einem S4-Labor, wenn man sich nicht den Keim im Labor in die Haut, also sich wirklich verletzt hat und ihn so mitnimmt und die Dusche nicht hilft, kann man aus einem S4-Labor einen Keim ganz, ganz schwer nur als Unfall oder auch bewusst rausschaffen. Das geht in einem S3-Labor durch die fehlenden Duschen leider doch deutlich einfacher. Und jetzt gehen wir in ein Szenario rein, wo wir uns vorstellen können, wie diese Sache möglich ist. Und tatsächlich hat es in der ersten Zeit, ganz am Anfang der Corona-Zeit, auch einzelne Informationen gegeben, sogar im Internet in China, die schnell gelöscht wurden, dass es zu einem Unfall in diesem Labor gekommen ist. Szenario Nummer 1. Entgegen der Aussage der Chinesen ist natürlich, wie in vielen Labors der Welt, nach der Pandemie und Epidemie 2001, der Covid-SARS-1-Epidemie, natürlich auch in Wuhan, in einem virologischen Labor, in der Sicherheitsstufe 3 oder sogar nur in der Sicherheitsstufe 2 an diesen Coronaviren und wahrscheinlich auch an den MERS-Viren, auch Coronaviren, geforscht worden. Mutmaßlich wurde geforscht daran, wie Impfstoffe in Zukunft aussehen könnten. Vielleicht wurde sogar im Sinne von biologischen Kampfstoffen an diesen Keimen experimentiert. Oder einfach auch nur Grundlagenforschung betrieben. Da muss man gar nicht böswillig sein. Einfach nur einen, in Anführungszeichen, menschlichen, normalen Unfall annehmen. Nehmen wir also an, in einem S3-Labor sitzt eine Wissenschaftlerin. Um die Wissenschaftlerin geht es gleich nochmal. Und die verletzt sich während des Forschens an SARS-Viren. Was verletzt sich? Sie verletzt sich nicht unbedingt am Körper, sondern sie verletzt den Schutzanzug. Das heißt, durch diesen Schutzanzug, bei einer zum Beispiel Experiment mit Tröpfcheninfektion, also einer Vernebelung des Keims, was ja durchaus bei SARS-Viren wichtig ist, ist ja ein Atemwegsinfekt. Bei dieser Überprüfung, bei diesem Experiment mit der Tröpfcheninfektion, mit den Aerosolen, mit diesen kleinen Wassertröpfchen, kommt es zu einem Durchtritt der Keime, des Keims, der Viren von außen Schutzanzug durch einen Schlitz in den Innenanzug. Vielleicht war der Schutzanzug auch minderwertig, sprich kaputt. Es gab irgendwo ein Leck, vielleicht hat auch die Wissenschaftlerin diesen Anzug falsch angezogen. Vielleicht hat sie auch irgendwas nicht richtig konnektiert und hat dann die Viren dort eingeatmet. Es sind durchaus Dinge möglich und denkbar, die selten sind, die sehr, ganz selten sind, aber nicht fern jeglicher Fehlerquelle sind, die also möglich sind. Und das fehlende Duschen, mehrfach duschen und bis aufs Nackte ausziehen, führt dazu, dass die Möglichkeit, wenn im Hochsicherheitsbereich S3 dann doch ein Keim unter die Schutzhülle geraten ist, unter den Schutzanzug geraten ist, dass dieser dann auch ohne weitere Maßnahmen, weil ja kein weiteres Duschen stattfindet, das würde nur stattfinden, wenn man einen Verdacht hat, nach außen gelangt. Und genau sowas ist nun zu vermuten. Es gab in der ersten Zeit der Corona-Zeit, ich hoffe, dass ich die Daten noch finde, da muss ich noch ein bisschen forschen, ich bin aber daran, eine Wissenschaftlerin, die an einem Atemwegsinfekt erkrankt ist. Diese soll allerdings auch Zugang oder eine Nähe zu diesem eben beschriebenen Seafood Market und Tiermarkt gehabt haben. Also eine Möglichkeit von zwei Infektionsquellen, Selber soll sie aber gesagt haben, dass sie in der Zeit, wo eine Infektion möglich gewesen ist, nicht auf diesem Tiermarkt war. Blieb also nur eine andere Ansteckung oder eine Ansteckung innerhalb ihrer Arbeit. Diese Wissenschaftlerin taucht ab da nie wieder auf. Weder ob sie, wie sie erkrankt ist, ob sie gestorben ist, ob sie gefeuert worden ist, ob sie liquidiert worden ist, ob man sie angezeigt hat, wie auch immer. Dieses vehemente Dementieren, A, das Labor habe nicht an SARS-1 oder MERS geforscht, es habe nie eine Infektion mit SARS gegeben innerhalb des Labors. Da fragt man sich überhaupt, warum schreiben die das noch? Wenn es keinen SARS gibt im Labor, kann es auch keine Infektion gegeben haben. Also die doppelte Verneinung innerhalb einer Frage kann schon wieder dazu führen. Dann sind bislang noch keine Proben aus dem Labor, also die WHO wurde hinterher, der wurde untersagt, das Labor genau zu untersuchen. Es gibt auch keine Proben von irgendwelchen ersten Erkrankten, also dieser Arzt, einer der ersten Erkrankten im Krankenhaus Wuhan, der hinterher gestorben ist, da gibt es keine Proben, um wirklich zurückzuverfolgen, wo könnte denn der Ursprung des Ortes sein. Wenn der Ursprung des Ortes tatsächlich der Tiermarkt wäre, hätte man sicherlich dort mehr Daten. Auch zu dem Tiermarkt und der Wahrscheinlichkeit, dass doch der Keim von dort seinen Ursprung nahm und dort die Ausbreitung begann, auch da werde ich nochmal genauer drauf eingehen. Aber, und das hat der BND ja schon 2020 gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass im Labor was schiefgegangen ist, und es gehen Dinge schief in solchen Labors, nur leider sind solche Länder wie China nicht in der Lage, damit offen umzugehen, vielleicht andere Länder auch nicht, führt dazu, dass durchaus denkbar ist, dass in diesem Labor was schiefgegangen ist. Also die Frau geht raus, hat sich in irgendeiner Art und Weise an diesem Aerosol infiziert und man hat offenbar, wie am Anfang zumindest von den chinesischen Offiziellen verlautbart, angenommen, dass dieser Keim eben nicht von Mensch zu Mensch, sondern nur von Tier auf Mensch übertragbar ist. Da in diesen Laboren natürlich auch Tiere untersucht werden, kann es auch sein, dass sich diese Mitarbeiterin an einem Tier verletzt hat. Man nimmt an, zum Beispiel Versuche an Fledermäusen, die dann kontaminiert waren und vielleicht ist diese Wissenschaftlerin gebissen worden und hat das nicht gemeldet. Es kann auch sein, dass Schuppentiere und andere Tiere, die der Marderhund zum Beispiel, die Träger dieses Keims sind, mit ihren Keimen durch Verletzungen, durch Unachtsamkeit, durch einen Unfall auf diese Wissenschaftlerin übergegangen ist. Ich werde weiter forschen zu der Wissenschaftlerin. Um diese Wissenschaftlerin herum wird sich das Ganze klären lassen oder leider jetzt nach 5 Jahren nicht mehr. Wir gehen nun wieder raus aus dem Labor und das S2 oder S3 Labor Wuhan wird uns in Zukunft noch weiter beschäftigen. Es ist hochspannend und hoffentlich auch für zukünftige Aufarbeitung kann man diesen Fall aufklären, wo das Coronavirus im Sommer, Herbst und frühen Winter 2019 seinen Anfang nahm. Ja, vielen Dank an unsere Korrespondentin in Wuhan. Wir haben jetzt über den Tiermarkt gelernt. Wir haben etwas über das Labor gelernt. Wir werden in den Shownotes, oder ihr könnt in den Shownotes nachlesen, dass China vehement die Ursprungssituation aus dem Labor bestreitet. Wenn ein solches Regime vehement etwas bestreitet, kann man immer schon mal die Warnglocken klingeln hören. Jetzt schließe ich den Kreis ein bisschen zu neuesten Informationen vom BND, der schon in der Corona-Zeit anscheinend die Bundesregierung aufmerksam gemacht hat, dass die Laborunfallsituation doch sehr wahrscheinlich gewesen ist. Der Professor Stör schätzt diese bei ca. 50-50 ein, andere Virologen weniger, andere Virologen auch mehr. Zu der genauen Aufbearbeitung der Ursachenforschung oder Stand der Ursachenforschung werde ich dann in späteren Folgen noch kommen. Jetzt möchte ich überleiten. Ich kann euch ein paar Daten und Fakten zu Virus und Impfungen nicht verschweigen. Ich habe einige Daten aufbearbeitet und meinen KI-Assistenten vorbereitet und diese haben zwei schöne Talks daraus gemacht. Es kommen nun zwei Talks, einer zum Virus oder zu Viren und einer zu Impfungen. Ich finde sehr, sehr interessante Informationen, nicht nur zum Coronavirus. Und dann anschließend geht es dann weiter.
Willkommen zurück zu The Deep Dive. Sind Sie bereit für einen weiteren tiefen Einblick?
Immer bereit.
Perfekt. Heute tauchen wir tief in die Welt der Viren ein. Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass wir alle irgendwann in unserem Leben mit Viren zu tun hatten.
Auf jeden Fall.
Ob es sich nun um eine Erkältung oder etwas Ernsteres handelt, Viren sind allgegenwärtig und haben einen großen Einfluss auf unser Leben. Aber was genau sind diese winzigen Dinger eigentlich? Wie funktionieren sie? Und das ist wahrscheinlich die interessanteste Frage. Können sie auch nützlich sein?
Ja, das sind wirklich spannende Fragen, die wir heute genauer untersuchen wollen. Wir haben uns mit verschiedenen wissenschaftlichen Artikeln beschäftigt, die sich mit Viren befassen, was sie sind, wie sie sich vermehren, welche Krankheiten sie verursachen und sogar, wie sie in der Medizin eingesetzt werden können.
Also eine Art Freund und Feind zugleich.
Genau. Ja, yes, absolut.
Lassen Sie uns mit den Grundlagen beginnen. Was genau ist ein Virus?
Okay. Stellen Sie sich ein winziges Paket vor, viel kleiner als eine Bakterienzelle. Dieses Paket enthält genetische Informationen, entweder in Form von DNA oder RNA.
Das ist das Erbmaterial.
Richtig, das ist das Erbmaterial, das den Bauplan für neue Viren enthält. Diese Nukleinsäuren, also die DNA oder RNA, sind von einer Proteinhülle umgeben, die man Capsid nennt. Einige Viren haben auch noch eine zusätzliche Hülle aus Lipiden, eine Art fetthaltige Membran.
Sozusagen eine zusätzliche Schutzschicht.
Genau.
Aber wenn Viren so klein sind, können wir sie dann überhaupt sehen?
Nein, mit bloßem Auge sind Viren nicht sichtbar. Man braucht ein Elektronenmikroskop, um sie zu sehen.
Ach so, verstehe.
Viren sind unglaublich klein. Sie sind etwa 10 bis 100 Mal kleiner als Bakterien. Ihre Größe liegt in der Regel zwischen 20 und 300 Nanometern.
Das ist wirklich winzig. Und diese winzigen Dinger können uns krank machen.
Ja, viele von ihnen können das. Aber nicht alle Viren sind schädlich.
Das ist gut zu wissen.
Ja, es gibt auch Viren, die für uns harmlos sind oder sogar nützlich sein können.
Darauf kommen wir später noch zurück.
Ja.
Aber jetzt interessiert mich erstmal, wie diese Viren eigentlich funktionieren. Sie sind ja keine Lebewesen im eigentlichen Sinne, oder?
Sie haben recht. Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel. Sie können sich nicht selbstständig vermehren und Energie produzieren.
Also brauchen sie Hilfe von außen.
Richtig. Um sich zu vermehren, brauchen Viren eine Wirtszelle. Das kann eine tierische Zelle, eine pflanzliche Zelle oder auch eine menschliche Zelle sein.
Aha, also dringen sie in unsere Zellen ein.
Genau.
Und was passiert dann?
Wenn ein Virus in eine Wirtszelle eindringt, schleust es sein genetisches Material in die Zelle ein.
Und dieses genetische Material übernimmt dann die Kontrolle über die Zelle.
So kann man es sagen.
Wow.
Das Virus zwingt die Zelle, neue Virusbestandteile herzustellen, also neue Kopien des genetischen Materials und neue Proteinhüllen.
Die Zelle wird also zu einer Virusfabrik umfunktioniert.
Ja, genau.
Und wie geht es dann weiter?
Diese neuen Virusbestandteile werden dann in der Zelle zu neuen Viren zusammengebaut. Und schließlich platzt die Zelle und setzt die neuen Viren frei, die dann wiederum neue Zellen infizieren können.
Ein Teufelskreis.
Ja, in gewisser Weise schon. Aber Moment mal, wenn Viren sich nur in Wirtszellen vermehren können, wie überleben sie dann außerhalb von Zellen?
Das ist eine gute Frage. Außerhalb von Zellen existieren Viren als inaktive Partikel. Man nennt sie Virionen.
Virionen.
Ja.
Und diese Virionen können im Prinzip überall sein.
Ja, sie können in der Luft sein, auf Oberflächen, im Wasser und so weiter.
Also müssen wir ständig aufpassen, dass wir uns nicht infizieren.
Nun ja, unser Immunsystem leistet in der Regel gute Arbeit, um uns vor den meisten Viren zu schützen.
Das ist beruhigend.
Aber es gibt natürlich auch Viren, die unser Immunsystem überwinden können und uns krank machen. Und wie wir ja wissen, können manche Viruserkrankungen sehr gefährlich sein.
Ja, absolut.
Welche Viruserkrankungen kennen Sie denn?
Naja, da gibt es natürlich die allseits beliebte Erkältung, die meist von Rhinoviren verursacht wird. Richtig.
Dann gibt es noch die Grippe, die ja viel ernster sein kann als eine Erkältung.
Ja, die Grippe wird durch Influenzaviren verursacht.
Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Kinderkrankheiten, die durch Viren verursacht werden, wie Masern, Mumps, Röteln und Windpocken.
Genau.
Und natürlich gibt es noch viele andere, zum Teil sehr gefährliche Viruserkrankungen wie HIV, Hepatitis, Ebola und das neuartige Coronavirus, das Covid-19 verursacht.
Sie haben recht. Es gibt eine Vielzahl von Viruserkrankungen, die uns betreffen können. Und die Symptome können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, welches Virus die Infektion verursacht.
Können Sie uns ein paar Beispiele nennen?
Gerne. Nehmen wir zum Beispiel die Virushepatitis. Hepatitis-Viren befallen die Leber und können zu Entzündungen, Gelbsucht und im schlimmsten Fall zu Leberzirrhose oder Leberkrebs führen.
Das klingt nicht gut.
Nein, das ist eine ernsthafte Erkrankung.
Und was ist mit Magen-Darm-Infektionen? Ich glaube, die werden auch oft durch Viren verursacht.
Das ist richtig. Noro- und Rotaviren sind häufige Verursacher von Magen-Darm-Infektionen. Die Symptome sind in der Regel Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.
Also die typischen Beschwerden eben.
Genau.
Aber es gibt ja auch Viruserkrankungen, die das Nervensystem befallen können, oder?
Ja, das stimmt. Das West Nile-Virus zum Beispiel kann das Gehirn infizieren und zu Enzephalitis führen.
Das ist eine Gehirnentzündung.
Richtig, eine Gehirnentzündung.
Das klingt wirklich gefährlich.
Ja, das ist es auch. Und dann gibt es noch die sogenannten hämorrhagischen Fieber wie Ebola, die zu inneren Blutungen führen können.
Das sind ja alles wirklich schlimme Krankheiten.
Ja.
Können wir uns denn überhaupt vor all diesen Viren schützen?
Ja, es gibt Möglichkeiten, sich zu schützen.
Welche denn?
Zum einen ist ein starkes Immunsystem natürlich die beste Verteidigung.
Was kann ich dafür tun?
Achten Sie auf eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, regelmäßige Bewegung und vermeiden Sie Stress.
Alles klar. Und dann gibt es ja auch Impfungen gegen einige Viruserkrankungen.
Genau. Impfungen sind eine sehr effektive Methode, um sich vor bestimmten Viruserkrankungen zu schützen.
Welche Impfungen sind denn besonders wichtig?
Die Standardimpfungen, die von der Ständigen Impfkommission empfohlen werden, sind natürlich sehr wichtig. Dazu gehören die Impfungen gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Hepatitis B und viele andere.
Und gegen Grippe sollte man sich ja auch jedes Jahr impfen lassen, oder?
Ja, das ist richtig. Das Grippevirus verändert sich ständig. Deshalb muss der Impfstoff jedes Jahr an die aktuell zirkulierenden Virusstämme angepasst werden.
Also eine jährliche Auffrischung.
Genau.
Und wie sieht es mit Medikamenten gegen Viren aus? Gibt es da so etwas wie Antibiotika gegen Bakterien?
Es gibt antivirale Medikamente, aber die sind nicht so breit einsetzbar wie Antibiotika.
Ach so.
Antivirale Medikamente wirken in der Regel nur gegen bestimmte Viren. Und oft müssen sie sehr frühzeitig nach der Infektion eingenommen werden, um wirksam zu sein.
Das heißt, man muss schnell zum Arzt gehen, wenn man den Verdacht hat, sich mit einem Virus infiziert zu haben.
Ja, das ist in der Regel ratsam.
Gut.
Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, sich vor Virusinfektionen zu schützen.
Welche denn?
Ganz wichtig sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen.
Händewaschen und so.
Genau. Regelmäßiges Händewaschen mit Seife, das Abdecken von Mund und Nase beim Husten und Niesen und das Vermeiden von engem Kontakt mit kranken Menschen.
Das sind ja eigentlich ganz einfache Dinge.
Ja, aber sie können sehr effektiv sein.
Okay, das klingt alles sehr sinnvoll.
Ja.
Aber Sie haben vorhin erwähnt, dass Viren nicht nur schädlich sind, sondern auch nützlich sein können. Wie meinen Sie das?
Viren haben die Fähigkeit, genetisches Material in Zellen einzuschleusen. Und diese Fähigkeit machen sich Wissenschaftler in der Gentherapie zunutze.
Gentherapie? Was ist das denn?
Bei der Gentherapie werden Viren als eine Art Transportmittel benutzt, um Gene in Zellen einzuschleusen.
Aha, also wie ein Taxi für Gen.
So könnte man es sagen.
Und wofür ist das gut?
Die Gentherapie hat das Potenzial, eine Vielzahl von Krankheiten zu behandeln, die auf genetischen Defekten beruhen.
Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Gerne. Es gibt zum Beispiel eine Gentherapie für eine bestimmte Form der erblichen Blindheit. Bei dieser Therapie wird ein Virus verwendet, um ein gesundes Gen in die Netzhautzellen einzuschleusen.
Und das kann die Erblindung heilen?
In einigen Fällen ja. Die Gentherapie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber sie hat ein enormes Potenzial.
Das klingt wirklich vielversprechend. Gibt es denn noch andere Anwendungsgebiete für Viren in der Medizin?
Ja, es gibt auch Ansätze, Viren zur Krebsbekämpfung einzusetzen.
Wie soll das funktionieren?
Es gibt Viren, die sich bevorzugt in Krebszellen vermehren. Diese Viren werden onkolytische Viren genannt.
Onkolytische Viren?
Ja. Onkolytische Viren können Krebszellen infizieren und zerstören.
Und gesunde Zellen lassen sie in Ruhe?
In der Regel ja. Die Forschung in diesem Bereich ist sehr vielversprechend.
Das ist ja unglaublich. Viren können also nicht nur Krankheiten verursachen, sondern auch heilen.
Genau. Viren sind sehr komplexe Gebilde. Sie können uns krank machen, aber sie können uns auch helfen.
Das ist wirklich faszinierend.
Ja, absolut.
Aber es zeigt auch, wie wichtig es ist, die Forschung in diesem Bereich weiter voranzutreiben. Wir müssen die Viren besser verstehen, um sie effektiv bekämpfen und für medizinische Zwecke nutzen zu können.
Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu.
Was denken Sie, welche Entwicklungen wir in Zukunft in der Virologie erwarten können?
Ich denke, wir werden in Zukunft noch viele neue und überraschende Erkenntnisse über Viren gewinnen. Die Genomforschung wird uns helfen, die Viren immer besser zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln.
Und welche Herausforderungen sehen Sie?
Die größte Herausforderung ist wahrscheinlich die Anpassungsfähigkeit der Viren. Viren mutieren ständig und können so Resistenzen gegen Medikamente entwickeln.
Das heißt, wir müssen immer einen Schritt voraus sein.
Genau. Wir müssen ständig neue Medikamente und Impfstoffe entwickeln, um mit den Viren Schritt zu halten.
Das ist ein spannendes Forschungsfeld.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, dass Sie uns heute so viel Wissenswertes über Viren erzählt haben. Ich denke, wir haben heute alle viel gelernt. Und ich hoffe, unsere Zuhörer sind jetzt etwas besser vorbereitet, wenn sie das nächste Mal mit einem Virus konfrontiert werden.
Das hoffe ich auch.
Und wer weiß, vielleicht werden Viren ja irgendwann unsere besten Freunde im Kampf gegen Krankheiten sein.
Das ist durchaus möglich.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Deep Dive. Herzlich willkommen zurück zu The Deep Dive. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute tauchen wir ein in eine Welt, die für uns alle von enormer Bedeutung ist. Die Welt der Impfstoffe.
Ja, Impfstoffe. Ein Thema, über das in den letzten Jahren wirklich viel diskutiert wurde. Umso wichtiger ist es doch, da mal genauer hinzuschauen und wirklich zu verstehen, was es damit auf sich hat, oder?
Absolut. Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen uns gemeinsam die verschiedenen Arten von Impfstoffen anschauen und wie sie eigentlich funktionieren, damit ihr am Ende dieser Folge mitreden könnt und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung erlebt.
Klar, Überraschungen gibt es da bestimmt einige. Ich meine, die Forschung ist in diesem Bereich ja so rasant, dass es echt schwierig ist, da immer auf Laufenden zu bleiben.
Genau. Und genau deshalb haben wir uns ja auch so viel Material zusammengesucht. Studien, Artikel, Expertenmeinungen, um euch die wichtigsten Erkenntnisse möglichst kompakt und verständlich präsentieren zu können.
Ja, genau. Das ist die Mission. Licht ins Dunkel bringen.
Und zwar, ohne euch mit Fachbegriffen zuzuschütten. Versprochen.
Okay, fangen wir doch mal ganz basic an. Wenn wir über Impfstoffe reden, dann reden wir ja eigentlich über Immunisierung. Immunisierung, genau. Und da gibt es ja grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze. Die aktive und die passive Immunisierung.
Aktive und passive Immunisierung. Das klingt ja erstmal kompliziert.
Ach, gar nicht. Stell dir vor, aktive Immunisierung, das ist wie ein Training für dein Immunsystem.
Ein Training, okay.
Ja. Du zeigst deinem Körper quasi den Feind und er lernt dann, sich dagegen zu wehren.
Aha, und wie macht man das?
Naja, mit einer Impfung natürlich.
Eine Impfung, klar.
Durch die Impfung wird dein Immunsystem angeregt, selbst Antikörper und Abwehrzellen gegen einen bestimmten Krankheitserreger zu bilden.
Okay.
Das ist so, als würdest du deinen Körper auf einen Kampf vorbereiten.
Auf einen Kampf gegen Krankheiten.
Genau. Und wenn der Erreger dann wirklich mal angreift, dann ist dein Körper schon bereit und kann ihn direkt bekämpfen.
Cool. Und das Ergebnis ist dann Immunität.
Genau. Ein langfristiger, oft sogar lebenslanger Schutz vor der Krankheit.
Wow, lebenslang. Das ist echt beeindruckend.
Ja, schon. Aber es gibt eben auch noch die passive Immunisierung.
Passive Immunisierung.
Das klingt ja eher so.
V.
Naja, V nicht unbedingt. Right. Aber es ist eher so eine Soforthilfe.
Soforthilfe.
Inwiefern? Also bei der passiven Immunisierung spritzt man dir quasi fertige Antikörper.
Fertige Antikörper?
Ja, die wurden dann vorher im Labor hergestellt und die können dann sofort den Krankheitserreger bekämpfen.
Aha. Also quasi Verstärkung von außen.
Ja, sozusagen. Aber der Nachteil ist halt, dass dieser Schutz nicht so lange anhält.
Nicht so lange wie bei der aktiven Immunisierung.
Genau. Die Antikörper werden nämlich mit der Zeit abgebaut. Und dein Körper hat ja nicht gelernt, selbst welche zu produzieren.
Verstehe. Also, aktive Immunisierung, Langzeitschutz, passive Immunisierung, Soforthilfe.
Richtig. Und jetzt wird's spannend. Innerhalb der aktiven Immunisierung gibt es nämlich nochmal verschiedene Arten von Impfstoffen.
Ah ja. Darüber haben wir auch einiges gelesen.
Da gibt es zum Beispiel die Lebendimpfstoffe. Die enthalten abgeschwächte, aber lebende Erreger.
Lebende Erreger. Das klingt ja erstmal gefährlich.
Naja, gefährlich nicht unbedingt. Die Erreger sind ja so abgeschwächt, dass sie eigentlich keine Krankheit mehr auslösen können. Aber sie können sich noch im Körper vermehren.
Vermehren.
Ja, genau. Und dadurch wird eine besonders starke Immunantwort ausgelöst.
Ah, okay.
Der Körper denkt ja quasi, oh, da ist ein Feind, ich muss mich wehren. Und weil der Erreger ja noch lebt, ist die Reaktion besonders stark. Und das führt dazu, dass der Impfschutz oft sehr lange anhält, manchmal sogar lebenslang.
Lebenslang, das haben wir ja vorhin schon gehört.
Genau. Und Lebendimpfstoffe gibt es zum Beispiel gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken.
Gegen Masern, Mumps, Röteln, das sind doch diese Kinderkrankheiten, oder?
Ja, genau. Und gegen die Impfung ist echt super wichtig. Die Krankheiten können nämlich echt heftig verlaufen.
Okay, gut zu wissen. Welche Lebendimpfstoffe gibt es denn noch?
Also außerdem gibt es noch Lebendimpfstoffe gegen Gelbfieber, Typhus.
Typhus. Das ist doch diese Kimmer. Dreite Krankheit, oder?
Ja, kann man so sagen. Und dann gibt es noch Lebendimpfstoffe gegen Rotaviren, die bei Säuglingen und Kleinkindern Durchfall verursachen können.
Oh je, das klingt ja auch nicht schön.
Und dann gibt es noch einen Lebendimpfstoff gegen Grippe, der als Nasenspray verabreicht wird.
Aha, als Nasenspray. Das ist ja mal was anderes.
Ja. Aber es gibt eben auch noch die Totimpfstoffe.
Totimpfstoffe?
Ja. Die enthalten keine lebenden Erreger mehr, sondern nur noch abgetötete oder Bestandteile von Erregern.
Abgetötete Erreger.
Ja, genau. Oder eben nur einzelne Putitine des Erregers. Und die lösen dann auch eine Immunantwort aus, aber eben nicht so stark wie bei den Lebendimpfstoffen.
Ach so.
Und deshalb braucht man bei Totimpfstoffen oft mehrere Impfungen, um einen ausreichenden Schutz aufzubauen.
Mehrere Impfungen.
Ja, sogenannte Boosterimpfungen. Ja. Die sorgen dafür, dass der Impfschutz immer wieder aufgefrischt wird.
Aha, verstehe.
Totimpfstoffe gibt es zum Beispiel gegen Hepatitis A und B, Typhus Haemophilus Influenza Typ B. Das ist übrigens ein Bakterium, das bei Kleinkindern schwere Erkrankungen wie Hirnhautentzündung verursachen kann.
Oh, das klingt ja wirklich gefährlich.
Ja, ist es leider. Und dann gibt es noch Totimpfstoffe gegen Kinderlähmung, Keuchhusten, Meningokokken. Das sind Bakterien, die auch eine Hirnhautentzündung auslösen können.
Puh, ganz schön viele schwere Krankheiten.
Ja, aber zum Glück gibt es ja Impfungen dagegen. Und dann gibt es noch Totimpfstoffe gegen Pneumokokken, Tollwut.
Tollwut? Bekommt man die nicht von Tieren?
Ja. Richtig, vor allem von Füchsen, Hunden und Fledermäusen. Aber die Impfung ist zum Glück sehr wirksam. Dann gibt es noch Totimpfstoffe gegen die saisonale Grippe.
Den Grippeimpfstoff kennt ja jeder.
Genau. Und dann gibt es noch Totimpfstoffe gegen Cholera, FSMA. Das ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis, eine durch Zecken übertragene Krankheit.
Kapuzenzecken, die gibt es doch im Wald.
Ja, und auf Wiesen und in Gärten. Also immer schön vorsichtig sein beim Spaziergang im Grünen.
Mach ich.
Dann gibt es noch Totimpfstoffe gegen japanische Enzephalitis, Diphtherie, Herpes zoster. Das ist übrigens die Gürtelrose.
Oh ja, die Gürtelrose.
Oh, hier.
Die ist ja echt fies.
Ja, kann sehr schmerzhaft sein. Und dann gibt es noch einen Totimpfstoff gegen Tetanus.
Tetanus, das ist auch Wundstarrkampf, oder?
Ja, genau. Den kann man zum Beispiel durch verunreinigte Wunden bekommen.
Mhm.
Also immer schön aufpassen und Wunden gut desinfizieren. Aber wir haben ja noch mehr Impfstofftypen.
Ja, stimmt. Da wären noch die mRNA-Impfstoffe, die waren ja in letzter Zeit ziemlich im Gespräch.
Ja, die mRNA-Impfstoffe, die sind echt eine revolutionäre Technologie.
Revolutionär. Wow.
Ja, total. Bei den mRNA-Impfstoffen wird dem Körper nicht der Erreger selbst gespritzt, sondern nur ein kleiner Teil seiner genetischen Information.
Genetischen Information.
Ja, genau. Die sogenannte Messenger-RNA, kurz mRNA.
mRNA, okay.
Und diese mRNA enthält den Bauplan für ein bestimmtes Protein des Erregers.
An einen Bauplayer.
Ja, und unsere Zellen lesen diesen Bauplan und produzieren dann das Protein selbst.
Krass.
Und dieses Protein wird dann vom Immunsystem erkannt und löst eine Immunantwort aus.
Also quasi. Trick, um das Immunsystem auszutricksen.
Ja, so kann man das sagen. Und das Coole ist, dass diese Technologie super flexibel ist. Man kann damit Impfstoffe gegen ganz viele verschiedene Erreger entwickeln.
Toll. Und gegen welche Erreger gibt es denn schon mRNA-Impfstoffe?
Naja, aktuell gibt es ja vor allem den mRNA-Impfstoff gegen...
Gegen Corona.
Genau. Der hat ja in der Pandemie eine große Rolle gespielt.
Ja, ganz einfach.
Aber es wird schon an mRNA-Impfstoffen gegen ganz viele andere Krankheiten geforscht. Zum Beispiel gegen Grippe, HCV, Krebs.
Wow, gegen Krebs. Das wäre ja der Hammer.
Ja, wär's. Aber die Forschung ist da noch nicht so weit.
Okay.
Aber die mRNA-Technologie hat auf jeden Fall enormes Potenzial. Und dann gibt es da noch die Vektorimpfstoffe.
Vektorimpfstoffe? Noch nie gehört.
Ah, die sind doch sehr interessant. Bei Vektorimpfstoffen wird die genetische Information für ein Protein des Erregers in ein harmloses Virus verpackt.
In ein Virus.
Ja. Aber keine Angst, das Virus ist so verändert, dass es sich im Körper nicht mehr vermehren kann.
Oh, gut.
Es dient quasi nur als Transportmittel, um die genetische Information in die Zellen zu schleusen.
Aha.
Und die Zellen produzieren dann das Protein und das Immunsystem wird aktiviert.
Verstehe. Und gegen welche Krankheiten gibt es denn Vektorimpfstoffe?
Also es gibt einen Vektorimpfstoff gegen Ebola.
Ebola, das ist doch diese gefährliche Fieberkrankheit, oder?
Ja, richtig. Sehr gefährlich. Und es gibt auch Vektorimpfstoffe gegen...
Gegen Corona.
Genau. Hä? Neben den mRNA-Impfstoffen wurden ja auch Vektorimpfstoffe gegen Corona entwickelt.
Stimmt, ja.
Also Vektorimpfstoffe sind auch eine sehr vielversprechende Technologie. Und dann gibt es noch die Kombinationsimpfstoffe.
Kombinationsimpfstoffe? Was ist denn das?
Das sind Impfstoffe, die gleich gegen mehrere Krankheiten schützen.
Mehrere Krankheiten auf einmal.
Praktisch.
Ja, super praktisch. Die enthalten dann verschiedene Impfstoffe in einer Spritze.
Weniger Piekser, mehr Schutz. Klingt gut.
Genau. Und es gibt zum Beispiel einen 6-fach Impfstoff für Säuglinge.
6-fach. Wow. Und was ist da alles drin?
Also der schützt gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Haemophilus Influenza Typ B, Kinderlähmung und Hepatitis B.
Puh. Das ist ja eine ganze Menge. Ja, aber super wichtig. Und dann gibt es noch einen 5-fach-Impfstoff, der ähnlich zusammengesetzt ist, aber eben ohne Hepatitis B.
Okay.
Und dann gibt es noch einen 4-fach-Impfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken.
Ah ja, den MMRV-Impfstoff.
Ja. Und dann gibt es noch einen 4-fach-Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung.
Also quasi die Klassiker.
Ja, kann man so sagen.
Ja.
Und dann gibt es noch verschiedene 3-fach-Impfstoffe, zum Beispiel gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten oder gegen Masern, Mumps und Röteln.
MMR.
Genau. Und dann gibt es noch einen 2-fach-Impfstoff gegen Hepatitis A und B.
Wow. Also echt eine riesige Auswahl.
Ja, da ist für jeden was dabei.
Super. Aber jetzt haben wir ja echt viel über aktive Immunisierung geredet. Wie war das nochmal mit der passiven Immunisierung?
Ja, die passive Immunisierung. Da bekommt man ja, wie gesagt, fertige Antikörper gespritzt.
Genau.
Und das ist besonders wichtig bei Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben oder bei denen eine Impfung nicht möglich ist.
Aha.
Zum Beispiel bei Säuglingen, die noch nicht geimpft werden können oder bei Menschen, die bestimmte Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrücken.
Verstehe.
Und es gibt auch immer mehr neue Anwendungen für die passive Immunisierung, zum Beispiel in der Krebstherapie oder bei der Behandlung von Infektionen.
Wow, in der Krebstherapie.
Mhm.
Das ist ja spannend.
Ja, da gibt es echt viel versprechende Ansätze. Und dann gibt es da noch die maternale Immunisierung.
Danke nochmal.
Maternale Immunisierung. Das bedeutet, dass die Mutter während der Schwangerschaft geimpft wird und die Antikörper dann über die Plazenta auf das Kind übertragen werden.
Oh, okay.
So ist das Kind dann schon von Geburt an gegen bestimmte Krankheiten geschützt.
Clever.
Ja, total. Und das wird zum Beispiel bei Keuchhusten und Grippe gemacht.
Super.
Also passive Immunisierung ist echt ein wichtiges Thema, auch wenn es nicht so lange anhält wie die aktive Immunisierung.
Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir ja echt schon super viel über Impfstoffe gelernt.
Ja, wir haben echt einen ganz schönen Deep Dive gemacht.
Total. Und jetzt bin ich echt neugierig, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu denken.
Ja, mich auch.
Was hat euch überrascht? Was fandet ihr besonders interessant?
Habt ihr vielleicht sogar neue Fragen?
Schreibt uns gerne eure Gedanken in die Kommentare.
Wir freuen uns auf eure Meinung.
Bye. Bis zum nächsten Deep Dive.
Tschüssi.
Macht's gut.
Ja, vielen Dank an meine lieben KI-Assistenten, die, wie ich finde, das Thema Virus, Viren und auch Impfungen sehr interessant aufbearbeitet haben. Und jetzt komme ich zu einem echten Hammer. Zu einem geheimen Papier, das lange, seit 2013 in der Bundesregierung schlummert und das anscheinend niemand so richtig interessiert hat, fatalerweise. Und dieses Papier ist mir relativ zufällig zugekommen, über irgendwelche Medien, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es hält brisante Inhalte und ich werde es teilweise aufbearbeiten, heute anfangen damit, aber ich werde immer mal wieder auf dieses Papier zurückkommen, insbesondere wenn es um die Maßnahmen geht. Bleibt also dran und lasst euch entführen in tatsächlich, na, ich will es nicht True Crime nennen, aber zumindest verdeckte Informationen, verloren gegangene Informationen im Wust der verschiedenen Bundesregierungen. Seid gespannt. Ich berichte euch nun über ein Papier, das mir vollständig vorliegt, das die meisten wohl nicht kennen. Und es berichtet über ein Ereignis, das euch bestimmt sehr bekannt vorkommt. Ich zitiere aus diesem Papier in Auszügen. Szenario. Definition der Gefahr. Ereignisart. Eine Pandemie ist eine weltweite Ausbreitung eines Krankheitsgeschehens. Außergewöhnliches Seuchengeschehen kann natürliche Ursachen haben, zum Beispiel Wiederauftreten bekannter Krankheitserreger, Masern, Typhus, importierte Fälle von Erkrankungen mit seltenen, hochkontagiösen oder und hochpathogenen Erregern, Ebola, Lassa-Fieber, Pandemien mit Variationen von bekannten Erregern, Influenza-Pandemie, Auftreten neuartiger Krankheitserreger, schweres, akutes respiratorisches Syndrom, SARS. In Ausnahmefällen kann Seuchengeschehen aber auch auf akzidentelles oder internationale Freisetzung zurückgehen, zum Beispiel akzidentelle Freisetzung, beispielsweise durch einen Laborunfall, wie bei einzelnen Fällen nach der SARS-Pandemie oder die H1N1-Influenza 1977, die sogenannte russische Grippe, die vermutlich Folge einer Laborfreisetzung war. Scholtisek et al. 1978, Zimmer and Burke 2009. Intentionale Freisetzung im Bereich der Lebensmittelerpressung oder auch mit bioterroristischem Hintergrund. Bekanntestes Beispiel ist hier die Antragsbriefe in den USA 2001. Das vorliegende Szenario beschreibt ein außergewöhnliches Seuchengeschehen, das auf der Verbreitung eines neuartigen Erregers basiert. Dem Szenario ist der zwar hypothetische Erreger Modi SARS zugrunde gelegt, dessen Eigenschaften im Informationsblatt siehe Anhang beschrieben sind und der sehr eng an das SARS-Virus angelehnt ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Erreger mit neuartigen Eigenschaften, die ein schwerwiegendes Seuchenereignis auslösen, plötzlich auftreten können. Zum Beispiel SARS-Coronavirus, Covid-1, H5N1-Influenza-Virus, Chikungunya-Virus, HIV. Ein aktuelles Beispiel für einen neu auftretenden Erreger ist ein Coronavirus, Novel Coronavirus, welches nicht eng mit SARS-CoV verwandt ist. Dieses Virus wurde seit Sommer 2012 bei 6 Patienten nachgewiesen, von denen 2 verstorben sind. Ein Patient wurde in Deutschland behandelt und konnte als geheilt entlassen werden. Im Unterschied zu SARS-CoV scheint dieses Virus aber nicht oder nur sehr schlecht von Mensch zu Mensch übertragbar zu sein, sodass in der aktuellen Risikoeinschätzung davon ausgegangen wird, dass das Risiko einer Erkrankung infolge einer Übertragung von Mensch zu Mensch gering ist. Stand 26. November 2012. SARS-CoV und HIV waren für die menschliche Population neue, bis dahin unbekannte Viren mit einer hohen Letalität, die für HIV erst nach Jahren extrem kostenaufwendiger Forschung gesenkt werden konnten. Dagegen waren Chikungunya-Viren und H5N1-Viren schon bekannt. Durch Mutationen veränderte Eigenschaften führten bei diesen Viren allerdings zu besserer Übertragbarkeit auf den Menschen. SARS-CoV und H5N1 werden über die Atemwege übertragen. Chikungunya wird durch einen Vektor Mücken übertragen. Damit sind diese Erkrankungen schwerer zu kontrollieren als HIV, das durch Geschlechtsverkehr oder über Kontakt mit HIV-positivem Blut übertragen wird. Während die HIV-Kontrolle in Deutschland und anderen Ländern in Westeuropa oder Nordamerika relativ gelungen ist, ist dies in vielen anderen Ländern mit weniger guter Infrastruktur im Gesundheitsbereich nicht der Fall. Ein Indiz dafür, wie essentiell Kontrollmaßnahmen in der Ausbreitungsbegrenzung sind. Beschreibung des Ereignisses. Das hypothetische Modi-SARS-Virus ist mit dem natürlichen SARS-CoV in fast allen Eigenschaften identisch. Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Übertragung des Virus auf einen Menschen bis zu den ersten Symptomen der Erkrankung, beträgt meist 3 bis 5 Tage, kann sich aber auch in einem Zeitraum von 2 bis 14 Tagen bewegen. Fast alle Infizierten erkranken auch. Die Symptome sind Fieber und trockener Husten. Die Mehrzahl der Patienten hat Atemnot. In Röntgenaufnahmen sichtbare Veränderungen in der Lunge, Schüttelfrost, Übelkeit und Muskelschmerzen. Ebenfalls auftreten können Durchfall, Kopfschmerzen, Exanthem. Ausschlag, Schwindelgefühl, Krämpfe und Appetitlosigkeit. Die Letalität ist mit 10% der Erkrankten hoch, jedoch in verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt. Kinder und Jugendliche haben in der Regel leichtere Krankheitsverläufe mit Letalität von rund 1%, während die Letalität bei über 65-Jährigen bei 50% liegt. Die Dauer der Erkrankung unterscheidet sich ebenfalls in Abhängigkeit vom Alter der Patienten. Jüngere Patienten haben die Infektion oft schon nach einer Woche überwunden, während schwerer Erkrankte, ältere Patienten rund 3 Wochen im Krankenhaus versorgt werden müssen. Auch Behandlungsbedarf von bis zu 60 Tagen wurde für das SARS-CoV beschrieben. Dieser altersabhängige Verlauf der Infektion mit SARS-CoV wurde für Modi-SARS nicht angenommen. Für das Modellieren der Zahlen an Erkrankten und Betroffenen im Szenario gehen wir davon aus, dass alle Altersgruppen gleich betroffen sind. Weitere Parameter, die den Verlauf modifizieren können, wie menschliche Kontakte und Mobilität in Ballungsräumen oder soziale Netzwerke, wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich über Tröpfcheninfektionen, da das Virus aber auf unbelebten Oberflächen einige Tage infektiös bleiben kann, ist auch eine Schmierinfektion möglich. Mit Auftreten der ersten Symptome sind die infizierten Personen ansteckend. Dies ist der einzige Unterschied in der Übertragbarkeit zwischen dem hypothetischen MoSARS und dem SARS-CoV. Der natürlich vorkommende Erreger kann erst von Menschen übertragen werden, wenn eine Person bereits deutliche Krankheitssymptome zeigt. Zur Behandlung stehen keine Medikamente zur Verfügung, sodass nur symptomatisch behandelt werden kann. Ein Impfstoff steht ebenfalls für die ersten 3 Jahre nicht zur Verfügung. Neben Einhaltung von Hygienemaßnahmen können Schutzmaßnahmen in dem Sinne also ausschließlich zur Absonderung Erkrankter bzw. Ansteckungsverdächtiger sowie den Einsatz von Schutzausrüstung wie Schutzmasken, Schutzbrillen und Handschuhen getroffen werden. Absonderung, Isolierung und Quarantäne sind aber nur von begrenzter Wirksamkeit, da schon bei Beginn der Symptomatik eine sehr ausgeprägte Infektiosität besteht. Die Infektionskrankheit breitet sich sporadisch und in Clustern aus. Eine Übertragung findet insbesondere bei Haushaltskontakte und im Krankenhausumfeld, aber auch in öffentlichen Transportmitteln am Arbeitsplatz und in der Freizeit statt. Für das Modi-SARS-Szenario wird nur eine mutationsbedingte Änderung in der Übertragbarkeit des Virus angenommen. Weitere mögliche Varianten, auch mit multifaktorieller Ausprägung, wären denkbar, sind allerdings in diesem Szenario nicht berücksichtigt. Ja, dieses Papier geht noch deutlich weiter. Es wird auch Grundlage sein, das sind insgesamt ungefähr 30 Seiten, in dem über Maßnahmen gesprochen wird. Und das Spannende ist, dieses Papier ist ein Bundestagspapier 2013. Ich nenne es mal, es ist auch unten in den Shownotes abgebildet. Es ist die Drucksache Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode, Drucksache 17-12051 vom 3.1.2013. Auf Grundlage des 2002-2003 stattgehabten SARS-CoV-1-Ausbruchs. Und es werden ja schon einige Unterschiede in den beiden Viren angenommen. Da komme ich dann nach dem nächsten Einspieler nochmal drauf zurück. Weil diese Unterschiede, aber auch die Unterschiede von SARS-CoV-2, also Covid-19, zu diesem Papier auch gravierend sind, ist das ganz spannend. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass bereits 2013 von einem Pandemiefall ausgegangen ist, der, wenn es auch Unterschiede gibt, in ganz großen Ähnlichkeiten dem Covid-19 von 2020 bis 2023 entspricht, muss man sich echt fragen, wieso hat die Bundesregierung keinen Pandemieplan gehabt, der gegriffen hat. Der so gegriffen hat, dass in der ersten Zeit die Pandemie besser hätte eingedämmt werden können. Ein gutes Beispiel ist Südkorea, auch da habe ich was verlinkt. Südkorea hatte 2015 einen MERS-Fall, also diesen anderen Coronavirus-Fall, mit hoher Letalität, und die haben Zeit gewonnen, weil die eben schon in der Bevölkerung ein gewisses Schutzverständnis hatten, wie man sich gegen schwere Erkrankungen schützen kann. Ich werde in den folgenden Folgen immer mal wieder auf dieses Papier zurückkommen, weil vor allem im Bereich der Schutzmaßnahmen, der nötigen Schutzmaßnahmen und auch der versäumten Schutzmaßnahmen, vor allem der versäumten schnellen Schutzmaßnahmen, hier sei nur Jens Spahn genannt, auch zu dem komme ich nochmal in Zukunft, Versäumnisse eklatant sind. Und diese Versäumnisse ganz klar seit der 17. Wahlperiode in mehreren Regierungen der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden haben. Ja, meine lieben Zuhörer, das war die Akte Corona Dossier 1. Ihr habt schon relativ viel gelernt, vor allem so ein bisschen reingeschnuppert in die Region der Herkunft dieses Coronavirus. Ich habe einige Andeutungen gemacht, dass Versäumnisse stattgefunden haben in der Vorbereitung auf mögliche Pandemien. Zu den Maßnahmen, die durchgeführt worden sind, die besser durchgeführt worden wären, komme ich dann in der nächsten oder übernächsten Folge. Ich werde noch tiefer einsteigen in die persönlichen Schicksale und auch Zustände in und um die Krankenhäuser in China, in anderen Ländern, in Bergamo, natürlich auch in Deutschland, und werde dann auch die Hauptdarsteller mehr und mehr zur Sprache bringen und auch zur Sprache kommen lassen. Vielleicht werde ich auch ein oder andere Interviews führen. Da muss ich mal schauen, ob ich an diese Menschen auch drankomme. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Die nächste Folge wird in circa, ja, ich schau mal, in 4, 5 oder 6 Wochen stattfinden. Vielleicht am Ende des ersten Lockdowns und dann die Zeit bis zum ersten Lockdown weiter beleuchten und vielleicht schon erste Ausblicke in den Lockdown selber, weil da ja schon weitreichende Maßnahmen beschlossen worden sind. Ich freue mich jedenfalls auf die weitere Arbeit und Recherche im Corona-Thema, komme immer natürlich auch wieder auf die Ursachen zurück, und was eben Neues hinzugekommen ist, werde ich auch beleuchten. Ich habe ja letztendlich etwas mehr als 3 Jahre Zeit, weil ja erst am 5.5. in 3 Jahren, also am 5.5.2028, die Corona-Zeit zu Ende sein wird, also 5 Jahre rückblickend. Ja, bis dann. Tschüss, ihr Lieben.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hört den TrueMade Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMade, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMade Podcast von Dr.